Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Bülter und Terodde, ganz links ist viel Platz für Verlasser.
Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmetern und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger.
Raoul.
Och, ist das herrlich! Ist das herrlich!
Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weidenfeller. Rechts ist verfahren. Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig, das ist ja begeisternd.
Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega.
Du siehst aus wie Gerald Asamoah.
Schwadinov, Idrissi, Terodde, unfassbar!
Ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen.
Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, haben wir einfach reingewichst.
Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Glück auf, Sportskameraden, zum Knappencast. Mein Name ist Marco und ich bin nicht gern alleine, aber heute mache ich meinen Podcast alleine. Wenn ihr mal dabei sein wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, macht die Sache ein bisschen lebendiger. knappencast@mail.de. Schreibt bitte eine E-Mail. Und dann machen wir das zusammen. Okay, eine ganz kurze Einschätzung zum Saisonstart. Erste Pokalrunde ist rum. Ersten zwei Bundesligaspiele. Ihr erinnert euch, diejenigen, die den Podcast öfter hören, an mein Plädoyer für die Seele des S04. Ich finde, das ist angekommen. Zumindest in der Mannschaft, im Verein. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich unseren Werten entsprechend an. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Zum Pokalspiel, glaube ich, braucht man nicht so viel sagen. Souveräner Auftritt. Das Einzige, was mir da manchmal auffällt, so hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass man das, was man da sehen kann, die Ergebnisse vielleicht ein bisschen überbewertet. Also sind ja die Spieler dann auch, die da ganz gut performt haben, auch im ersten Bundesligaspiel gewesen. Weiß nicht, ob das so stimmig war. Auf jeden Fall hat ja dann Dominik Drexler, der ja einen ganz guten Eindruck gemacht hat, in Köln nicht ganz einen guten Eindruck gemacht, wofür er aber meines Erachtens auch nicht so viel konnte. Gehen wir mal zum FC-Spiel. Darüber haben sich schon viele aufgeregt und beschwert. Das wollen wir hier ruhig aber auch nochmal tun. Vielleicht ein etwas tieferen Blick an die Sache wagen. Mich hat sofort erinnert an die Saison 2017, 2018 war das, glaube ich. Erstes Saisonspiel, auswärts in Wolfsburg, am Ende 2:1 verloren. Und da waren auch zwei VAR-Entscheidungen, die völlig katastrophal waren. Einmal eine rote Karte für Matija Nastasic. Damals, was eben auch in der Zeitlupe und im Standbild brutal aussah. Und es gab eigentlich eine gelbe, was auch dem Spiel entsprechend völlig in Ordnung gewesen wäre. Und dann hat sich Wolfgang Stark eingeschaltet und es gab eine rote Karte. Und dann, kurz Zeit später, hatte Wout Weghorst eine rote Karte bekommen auf dem Platz. Dann hat sich der VAR wieder eingeschaltet, wieder Wolfgang Stark, und die rote Karte wurde zurückgenommen. Super katastrophal und dann, glaube ich, in der letzten Minute abgefälschtes Tor, 2:1 verloren. Und seitdem ist Wolfgang Stark nicht mehr bei den Videoschiedsrichtern dabei. Und das ist auch eigentlich ein ganz gutes Vorbild für den Kollegen, ich weiß es jetzt gerade nicht, der in Köln der Videoschiedsrichter war. Weil auch da, finde ich, sind eben diese beiden Entscheidungen, das aberkannte Tor und die rote Karte für Dominik Drexler, völlig am Sport vorbei, völlig am Spiel vorbei. Wenn der Schiedsrichter das beides Male so gibt auf dem Platz, okay, kann man sich auch ärgern. Aber dann ist es halt so. Wenn man sich dann aber natürlich noch einschaltet, dann macht es die Sache wahnsinnig ärgerlich. Was ich interessant finde, sich mal zu fragen, warum passiert sowas überhaupt? Na, weil es ist ja ganz offensichtlich ein irrsinniges Verhalten. Also mit dem Tor kann man vielleicht noch drüber reden, dass da die Regel irgendwie komisch ist, aber trotzdem ist es ja keine krasse Fehlentscheidung. Aber bei der roten Karte, da stimmt alles nicht. Vorne wie hinten. Und ja, wie kann das dazu führen? Also was macht die... Wer hat das organisiert? Wer hat das produziert? Wer hat das in die Welt gebracht? Und dass man das Fußballspiel derart kaputt machen kann, technokratisieren kann. Natürlich Standbilder oder bestimmte Winkel, sag ich mal, von Kameras, die können bestimmte Dinge überdramatisieren. Also so werden Filme oder Videos oder was ihr euch sonst so reinzieht, das wird immer so gemacht, dass es euch flasht. Dazu wählt man am besten einen bestimmten Winkel und eine bestimmte Perspektive oder einen bestimmten Ausschnitt. Und dann kann das ein bisschen flashiger sein. Und so ist es halt auch bei dieser roten Karte gewesen, was ja so grotesk wirkt, ne? Weil die beiden sich noch abklatschen und ey, alles okay, geringe Intensität, so. Also zwei Sachen finde ich auffällig. Zum einen, also diese Frage, wer hat das produziert, wer hat das organisiert? Also ich will da nicht zu weit ausholen, aber es muss irgendwas mit so einer modernen Beamtenhörigkeit oder so einer Überkorrektheit zu tun haben, weil Leute sonst nichts zu tun haben. Also dieser Videoschiedsrichter, wenn man sich da mal reinversetzt, also das ist jetzt mein Job, ich sitze da in so einem Keller und ich bekomme dafür viel Geld. Ich weiß nicht, was sie bekommen, aber ja, es wird viel sein. Und ich muss ja jetzt hier was Gutes machen. Und ich muss ganz korrekt und penibel eingreifen. Und das tut die Einsatzschwelle sehr, sehr niedrig machen. Ja, weil wenn ich da jetzt 90 Minuten sitze und irgendwie passiert nichts so richtig, habe ich dann mein Geld überhaupt verdient? Also das ist für mich der erste Grund, warum sowas überhaupt passiert, dass derjenige, der da engagiert ist, seinen Job auch gut machen will. Und dann viel zu übereifrig zu Werke geht. Und die zweite Sache, wenn er dann zu Werke geht, eben aus einem Mechanismus heraus, der nicht an das Spiel denkt, sondern an seine eigene Wichtigkeit, an seine eigene Rolle in diesem ganzen Ablauf, dann ist es quasi für den Schiedsrichter auf dem Feld total schwierig, da wieder rauszukommen. Weil wenn er dann schon gerufen wird und dann von Tausenden beobachtet wird, wie er zu so einem komischen Bildschirm geht und was ich auch immer so lustig finde, wie die Leute, die dann daneben stehen, also die Journalisten oder die Angestellten dann des Vereins, die das da irgendwie handeln, wie die immer gucken. Ja, wie die auch schon mit den Blicken sagen, los, treff jetzt die Entscheidung für uns oder was machst denn du hier eigentlich? Also das finde ich immer ein bisschen grotesk. Wenn er dann also unter diesem Brennglas steht, unter dieser Lupe, dann ist ja die Möglichkeit, dass er bekommt von vornherein, bekommt dass die Entscheidung geändert wird, bekommt schon von vornherein viel mehr Raum. Ja, weil wenn da eingegriffen wird, wenn ich jetzt rausgehe und wenn ich da dann minutenlang mir das angucke, dann soll das ja auch irgendeinen Sinn haben. Ich hier die Leute im Stadion langweile und die von dem Bildschirm und das ganze Spiel auseinanderzerre und den ganzen Spielgedanken ad absurdum führe, da muss das ja schon irgendeinen Sinn haben. Und dann ist also die Notwendigkeit, diese Entscheidung umzukehren, also dem Videoschiedsrichter Recht zu geben, ist meines Erachtens viel größer. Was ich also sagen will, das Problem liegt meines Erachtens nicht so sehr an den handelnden Personen selbst, sondern an dem Mechanismus, der das Ganze eben begünstigt. Also dass er einmal einen Videoschiedsrichter erschafft, der so überpenibel und überkorrekt, damit er halt einfach auch irgendwas tun muss. das sind ja auch Leute, die Spaß daran haben, so ein Schiedsrichter, auch da generell, das kann man ja nicht verallgemeinern, aber der hat ja schon ein Handling für Korrektheit und Penibilität und Ordnung und Recht und Zucht von mir aus auch. Ja, der pfeift dann so eine Pfeife rein und alle hören auf seine Pfeife und hören nach seinem Kommando. Da braucht man ja schon eine gewisse, gewisse Grundcharakteristika, dass man daran auch Spaß hat. Wenn man laut wird und wenn man jemandem gestisch oder mimisch zu verstehen gibt, dass sein Verhalten nicht korrekt ist. Da muss man ja schon Spaß dran haben. Na, und wenn Spieler abwinken oder sich beschweren oder nicht so ganz einverstanden sind, und dann so ganz den starken Mann zu markieren und zu sagen, ey Freundchen, noch ein Wort und gibt's Ärger. Ja, also das braucht ja erstmal so eine gewisse Persönlichkeit, die das überhaupt mag. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ob das richtig ist in der Welt und ob man das cool findet, irgendwie so ein Sheriff oder nicht, andere Sache, will ich nicht sagen. Aber ich finde einfach, das braucht es ja erstmal. So, und mit der Energie gehen die dann da rein. Und dann sitzt derjenige, weil die sind ja alle als Schiedsrichter ausgebildet, eben im Videoüberwachungszentrum. Und da geht er mit der gleichen Energie rein und macht dann halt so einen Bockmist. Unfassbar. Und wie gesagt, das Gleiche gilt dann eben für den Schiedsrichter am Feld, dass er, wenn er einmal rausgerufen wird, viel mehr unter Druck steht, dem Folge zu leisten. Was kann man tun? Wir nichts. Wir können einfach nur sagen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das scheiße ist. Und ja, man kann ja eigentlich nur sich wünschen, dass sich das mehr und mehr mehrt, bis man irgendwann wirklich sagt, das hat im Fußball nichts verloren. Das Problem ist allerdings, auch das ist ein Punkt, der mir auffällt, weiß nicht, wie euch das geht, dass das bei den großen FIFA-Events und UEFA-Events, also vor allem in der Champions League, aber erst recht bei der letzten Weltmeisterschaft und der letzten Europameisterschaft, da funktioniert das viel besser. Da funktioniert das viel besser, es ist viel schneller, die Eingriffsschwelle ist viel niedriger, da ist viel mehr Klarheit, da ist nicht dieses Kaufhaus-Selektivverhalten und das konterkariert das dann immer ein bisschen. Na, jetzt werden wir dann wieder eine WM haben und immer sagen, ja, Videoschiri, okay, hat was gebracht. Ja, und dann fällt es natürlich unheimlich schwer zu sagen, okay, aber in den nationalen Ligen nehmen wir es wieder raus. Das heißt also irgendwie, das jetzt abschließend, kommt ja irgendwann noch sowas Deutsches mit rein. Sowas Unangenehmes, Deutsches. Ich will das jetzt nicht in entsprechende Worte fassen, vielleicht könnt ihr euch das denken historisch. Irgend sowas Deutsches kommt dann noch mit rein, was die Sache besonders hier erschwert oder problematisiert. Das war Spiel 1. Und ich finde, was soll man dazu noch sagen? Der Anfang war sehr geil, gut rausgekommen, schöne Energie um Platz gebracht, gut gespielt auch, mehr Gewicht gehabt, mehr Chancen gehabt in den ersten Minuten als der FC. Ja, mit der roten Karte ist das alles gekippt. Und wenn dann so ein Aufsteiger bei einem Europapokalteilnehmer mit 10 Mann spielt über eine Stunde, ja, so war es dann auch entsprechend. Da finde ich sämtliche Kritik, die hingekommen ist, oh ja, aber die Kölner hatten so viele Torschüsse. Erstmal locker bleiben. Ne? Und dann überhaupt trotzdem bei 2-0 nochmal ranzukommen, Tor zu machen. Ja, also wie gesagt, es hat wehgetan und ich finde es auch völlig berechtigt, dann zu sagen, ey, kommt Leute, das lag jetzt hier an dieser wirklich, wirklich schlechten Schiedsrichterleistung. Und da hatten wir dann wenig dagegen zu setzen. Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt im Profifußball. Wir können uns darüber aufregen. Können wir heute noch. Warum tun das die Spieler und Verantwortlichen? Weil das bedürfte einer Fähigkeit, die da lautet, mit Rückschlägen oder Ungerechtigkeiten meisterhaft umzugehen. So würde ich es mal nennen. Das heißt also, allein schon das erste Tor, ich glaube, damit fing es schon an, da war ja schon so ein bisschen Unfrieden und dann geht das ja los, wenn man so eine krasse Entscheidung hat, die einen extrem aufregt, dass man dann bei kleineren Entscheidungen im Laufe des Spiels, und so war das dann auch, sich immer wieder aufregt. Ja, der Sportdirektor, der Teammanager und natürlich der Trainer oder von mir aus auch die Co-Trainer und die Spieler und alle bestürmen den vierten Offiziellen oder rufen auf den Platz und versuchen damit noch diesen Ärger zu verarbeiten, der von dieser einen Szene herrührt. Dann kommt das noch mit der roten Karte, zweite Megaszene, und dann hat sich das eigentlich bis zum Ende des Spiels so fortgesetzt. Es gab ja noch gelbe Karte für Rufen Schröder. Und an der Stelle meine ich, da bedürfte es einer Umorientierung. Oder anders gefragt, was macht der, wie nennt man den, Teampsychologen oder Kaderpsychologen oder irgendjemand, der da mit den Menschen arbeitet. Also, dass er dafür da ist, wenn die irgendwie ihre Probleme haben, ja, für sich selbst persönlich oder irgendwie so für die Teamhygiene, gut, kann er machen. Aber warum bringt er denen nicht bei, was passiert, wenn man eine ungerechtfertigte rote Karte bekommt? Weil sowas kommt ja vor. Oder ein ungerechtfertigter Pfiff. In dem Moment, wo das passiert, Emotionen rauslassen. Ja, sich furchtbar aufregen. Das kann man nicht verhindern. Das ist total Basalganglien, würde ich es nennen. Ja, also total im Urhirn verankert, muss raus die Aggression. Aber dann muss man doch in der Lage sein, sowas wie die Löschtaste zu drücken und zu sagen, ich bin hier Vollprofi, und damit ich 100% meine Leistung abrufen kann, damit ich nicht abgelenkt bin, damit ich nicht irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht gerade zum Spiel gehören, dass die mich aus meinem Rhythmus bringen, bin ich in der Lage, das zu löschen mental. Ich bin in der Lage, dann nicht mehr drüber nachzudenken. Bei der nächsten Entscheidung, egal ob die jetzt für oder gegen mich ist, habe ich das, was da vorher war, vergessen. Das interessiert mich jetzt nicht. Weil ich brauche 100% meiner Energie für den nächsten Sprint und von mir aus auch für die nächste Entscheidung, um die dann wieder zu kommentieren oder damit umzugehen. Wie gesagt, uns als, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ist es das ganze Spiel über so gegangen, dass ich eben von dieser ersten Entscheidung an, von dem aberkannten Tor, dachte, Mann, ihr Pfeifen, was ist denn hier wieder los? Was ist das denn für ein Einstieg? Warum geht man so ungerecht mit uns um? Um es jetzt mal ganz mitleidig zu formulieren. Aber so in etwa habe ich das gefühlt und werden das viele von euch auch gefühlt haben, kam die rote Karte. Ja, aber ihr Schweine, ihr betrügt uns. Das ist ja okay, wenn wir das machen. Na, oder wenn das die Begleiter machen, ja, die Journalisten oder auch im Schalke TV. Ja, danach gab es immer weiter. Ich habe immer noch einen Hals, auch Tage später und so. Alles okay, verstehe ich alles. Ich bin ja selber voll mit dabei. Aber da steht doch der Profi auf dem Platz. Der muss doch seine bestmögliche Leistung bringen. Und logischerweise wird die eingeschränkt, wenn seine Aufmerksamkeit an was anderem hängt. Und da hing wahnsinnig viel Aufmerksamkeit an dieser Ungerechtigkeit. Ja, und das ist so meine Frage. Also mir wird so keiner beantworten. Ich habe aber vor, mit ein paar Experten mal ins Boot zu holen. Oder falls ihr euch auch auskennt, psychologisch oder ja, was eben dieses Thema angeht, wie schaffe ich das als Profisportler, wo ich super viel Geld verdiene, wo das mein Job ist, mit ungerechtfertigten oder vermeintlich ungerechtfertigten Entscheidungen so umzugehen, dass sie mich null, also das ist der Anspruch, 0% beeinflussen. Das gilt ja für uns auch, fürs private Leben. Wir müssen auch mit Dingen zurechtkommen. Das gelingt dem einen besser und dem anderen weniger. Aber was ganz entscheidend ist, weiß jeder, man muss die Dinge irgendwie ausdrücken und verarbeiten. Und wenn man das getan hat, ist gut. Und wenn man das nicht getan hat oder nicht kann, dann trägt man das so mit sich rum. Und dann hat das Einfluss auf das, was ich tue. Ja, und wie gesagt, wir stehen nicht auf dem Platz. Für uns ist das okay, da soll jeder selber mit zurechtkommen, wie er mit den Herausforderungen seines Lebens umgeht. Aber ich finde, für so einen Profi, da sollte er ja darauf vorbereitet sein, auch der Trainer, auch der Sportdirektor, weil das jeder weiß, dass das passiert. Das muss nicht in jedem Spiel passieren, aber tendenziell in jedem zweiten von mir aus. Oder in jedem Spiel sind irgendwie kleine Sachen, die man als ungerechtfertigt empfindet. Aber es kommt relativ häufig ja auch vor, dass es größere Sachen sind. Ja? Und ja, das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Punkt. Den werfe ich mal hier in den Raum. Vielleicht möchtet ihr euch da gerne dran beteiligen an der Diskussion. knappencast@mail.de. So. Und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Das war gestern. Das war ein richtiger Thriller am Ende. Hatte irgendwie so alles, was wir uns gewünscht haben. Vor allen Dingen erste Halbzeit oder auch so, sagen wir mal, bis zum 1-1. Auf Augenhöhe mitgespielt. das mag sein, dass das so von der Technik her, würde ich mal sagen, von der Spielqualität, auch von so der Spielstruktur, der Souveränität, ja, waren die Gladbacher sicher überlegen oder vielleicht irgendwie so ein bisschen besser. Aber wenn man nach 70 Minuten abgepfiffen hätte, wäre 1-0 ausgegangen, hätte man gesagt, ist okay, ist verdient. Und das finde ich einfach erstmal geil. Ja, da geht dann das Herz auf und sagt, nee, wir gehen hier nicht völlig unter, wir sind nicht völlig unterlegen, wir kommen an in der Liga. Ja, auch in Köln, wie gesagt, kommt man mithalten, 11 gegen 11, gegen Gladbach war es auch so. Dann waren die halt einfach super abgezockt, machen 2 Tore, ja, und dann mit Power und Leidenschaft und Energie noch den Ausgleich erzwungen. Und da jetzt komme ich nochmal auf den VAR, weil er gestern ja auch nochmal eingegriffen hat, das war ja eine klare Sache. Das war eine klare Sache und ich finde, da kann man noch nicht sagen, im ersten Spieltag hatten wir echt Pech und jetzt am zweiten hatten wir Glück. Nee, also am zweiten war es völlig korrekt, ja, der hat das nicht gesehen. Das war eine krasse Fehlentscheidung, der ist voll mit der Hand rangegangen und es war wirklich auch ungelenk. Das war auch nicht so ein Handspiel, wo man sagt, naja, kann man, muss man, nee. Das war super eindeutig, der baggert da so hin. Und ja, dementsprechend ist das für mich auch keine ausgleichende Gerechtigkeit. Nochmal einmal den Schwenk, das habe ich eben vergessen zu erzählen. Ich finde zu sagen, naja, sowas gleicht sich im Laufe einer Saison aus, ist ja zumindest nach den Erfahrungen der letzten Saison, kann man sagen, nee, ist nicht haltbar, diese These. Weil wir das in Bremen ja schon mal hatten, so ein Wahnsinn, in der Hinrunde letztes Jahr. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann in den nachfolgenden Spielen sich das ausgeglichen hätte. Also irgendwann mal eine krasse Fehlentscheidung zu unseren Gunsten passiert wäre, kann ich mich nicht erinnern. Und ich hatte dann so ein bisschen gehofft, okay, dann ist man jetzt besonders motiviert oder aggressiv, wenn es gegen Bremen geht. Und auch da erinnert ihr euch, das war das einzige Spiel, was unter Mike Büskens verloren gegangen ist. Und ja, auch so konnte man es nicht ausgleichen. Ne? Und dementsprechend finde ich das ein schwammiger Glaubenssatz zu sagen, ja, das gleicht sich irgendwie aus. Einmal wirst du beschissen, einmal nicht. Und jetzt zurück zum Gladbach-Spiel. Das war kein Ausgleich für den Mist, der in dem Köln-Spiel passiert war, sondern das war einfach vernünftig und richtig. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und ja, und dementsprechend würde ich sagen, verdientes, gerechtes Unentschieden. Und was sehr, sehr auffällig war und interessant, wie groß der Jubel war, wie groß die Freude war, bei einem Punkt nach 2 Spieltagen. Und der fühlt sich richtig gut an. Ja, dass man nicht sagt, wir stehen da mit leeren Händen. Ja, wir haben zwar mal ganz gut gespielt, aber ja, ist schon echt hart in der ersten Liga. Da werden kleine Fehler sofort bestraft. Bla, bla, bla. Nee, wir holen uns mal den ersten Punkt. Und ja, dementsprechend hat mich das sehr positiv gestimmt. Ich glaube, viele von euch. Schöne Bilder am Ende von der Nordkurve. Wie das gefeiert wurde, dieser Zusammenhalt, die Seele des S04, das ist spürbar. Und das fühlt sich richtig gut an. Ist natürlich noch zu früh, da jetzt abschließende Urteile darüber zu bilden, aber man kann einfach nur sagen, wir sind am absolut richtigen Weg. Und lasst uns weiter gucken. Was ich jetzt gerne auch noch machen möchte, kurzer Cut. Ist einmal kurz den Kader durchgehen, Trainer, einfach mal so die allererste Einschätzung, was ich so wahrnehme, völlig subjektiv. Auch da gerne offene Diskussion. Mal schauen, wie ihr das seht. Also im Tor, Schwolo, aus meinem Bauch heraus, so die wackeligste Position. Nicht so ein gutes Gefühl habe ich da. Kann ich nicht erklären. Ja. Ist der Torhüter, der, klar, kann man sagen, Hertha war letztes Jahr nicht gut, aber ist der Torhüter mit der schlechtesten, weiß ich nicht, Paradenquote oder am wenigsten rausgeholt, so kann man sagen, aus dem letzten Jahr. Ja, bei den Kollegen vom Ruhr, eine Ruhrzeitung oder so, hat er eine 2,5 bekommen. Kann ich nicht nachvollziehen. Hat er einmal gut gehalten bei einer Ecke, das andere Mal ist er quasi mehr so angeschossen worden. Ja, und die Sache mit dem zweiten Tor, klar kann man sagen, er gibt das Kommando und der Verteidiger hört ihn nicht, aber es sieht unglücklich aus. Und ja, ist jetzt schon das zweite Mal, dass es unglücklich aussieht an beiden Spieltagen. Ich habe nicht so ein tolles Gefühl. Ja, es ist so, wie es ist. Es ist aber auch niemand dahinter, wo man sagt, ja komm, dann tu dir doch mal rein. Gehen wir die Abwehr. Innenverteidigung, gestern wieder gesehen, Malik Ciao, der sollte da rein. Ja, der sollte meines Erachtens vor Kaminski da rein. Absolut gerechtfertigt. Yoshi, der lustige Helfer von Super Mario, ja, ist auch noch nicht so überzeugend, würde ich sagen. Scheint gut fürs Team zu sein, für den Charakter. Also er läuft da mit der Kapitänsbinde auf, wenn die anderen nicht da sind. Mittelmäßig, so mein erster Eindruck. Und von den anderen haben wir noch nichts gesehen in Verteidigung. Kein CC, kein Greimel. Also, aber Malik Ciao, würde ich sagen, nehmen wir den mal. Aujan, fantastisch. Letztes Jahr super und dieses Jahr fängt er auch wieder ganz großartig an. Gestern auch Interviews, Gladbacher Spieler nach dem Spiel, wow. Ja, also die auch mit Respekt und Ehrfurcht. Er sagt, okay, das ist eine Waffe, der Schalker. Und dass er da so gut performt in der ersten Liga, ganz großartig. Brunner, rechte Seite, auch, würde ich jetzt sagen, Durchschnitt. Also ich kann auch noch nicht nach oben oder unten irgendwie was einschätzen dazu. Mittelfeld, auch da mal kurz rein. Salazar, erstaunlich, dass er so stark auftritt in der ersten Liga. Sicher sehr gut. In der zweiten Liga hat er die ganz wichtigen Tore gemacht, die schönen auch. Aber dass er jetzt quasi dieses Level toppt und jetzt quasi auch auf Augenhöhe in der ersten Liga spielt, ganz fantastisch. Auch so charakterlich, von der Leidenschaft her, ja, großer Sport. Bis jetzt Spieler der Saison, wenn man das nach zwei Spielen so sagen darf. Zum Rest, Tom Kraus hat ja mal gespielt, ja. Auch da würde ich sagen, Durchschnitt bislang, kann man auch noch nicht so viel zu sagen. Alex Kroll hat mir sehr gut gefallen, zumindest im gestrigen Spiel. Blöd, dass er quasi bei beiden Toren irgendwie so seine Aktien drin hat, weil irgendwie so von der Mentalität, von dem Willen auch, wenn der, ja, wenn die Gladbacher kamen und er ist dann darauf zugerannt, dann wusste man, der hat den gleich. Und so war es dann auch meistens. Guter Einkauf, würde ich sagen. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Tobias Mohr auf der linken Seite. Auch wieder noch keine so richtige Einschätzung. Also jetzt noch nichts nach oben oder unten gezeigt. Ja, ich beziehe mich jetzt einfach mal so auf die erste Elf. Und dann bei den Stürmern. Ich gehe erstmal zu Polter. Auch so, was so die Grundeinschätzung vieler von uns war, okay, und so finde ich, wirkt er auch bislang. Also hat jetzt noch nichts rausgerissen und Simon Terodde ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn auch er, ja, quasi den Malus dann noch nicht ablegen konnte, dass es jetzt in der ersten Liga auch genauso funktioniert wie in der zweiten. Macht einfach was her, finde ich, wenn er auf dem Platz ist. Überraschend für mich, Bülter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der ähnlich wie Salazar oder Aujan das transportieren kann. Also quasi diese Stärke und hohe Qualität, die in der zweiten Liga hatte, dass sie quasi so 1-1 auf die erste Liga überträgt. Zusammenfassend, was ich interessant finde, ist euch auch aufgefallen, dass eben gerade die Spieler, die letztes Jahr schon dabei waren, ja, besonders gut performen momentan. Und dass diejenigen, die eben neu dazugekommen sind, ja, finde ich, kann man noch nicht so viel zu sagen, aber stehen auf jeden Fall noch ein bisschen hinten an. Und das Zweite, was mir auffällt, dass der neue Trainer jetzt weniger auf Knappenschmiede-Jungs bislang setzt. Ich finde, das ist immer was, wo ich einen Blick drauf habe oder ja, was so die Verbundenheit und die Identifikation und auch so die Möglichkeit von Fans viel einfacher macht, viel schneller greifbar macht, sich mit dem warm zu werden oder den zu unterstützen. Das ist bislang sehr wenig. Also von Flick, klar, mal eingewechselt, Idrissi, Aydin, Canalogu, noch nicht viel gesehen. Dann eben abschließend zum Trainer, auch da finde ich, dürfen wir nach wie vor sagen, gebt ihm Zeit, müssen wir abwarten. Natürlich ist er nicht ein Rhetorikmonster. Ja, gestern auch die abschließende Pressekonferenz, wer sich die nochmal anguckt, oh, links so, oder auf der Gladbacher Seite, sehr charming, Daniel Farke, sehr charming, sehr eloquent, finde ich aber auch ein bisschen tricky. Ja, bin froh, dass er nicht bei uns ist, ich sag's einfach mal so. Aber trotzdem natürlich, ja, was so die Ausdrucksweise angeht und so die das Begeisterungspotenzial oder das Manipulationspotenzial und das Menschen mit seinen Worten einzufangen. Auf jeden Fall sehr hoch. Ja, und dann Frank Kramer auf unserer Seite, einfach wie so ein Arbeiter. Wie einer, der gerade aus dem Schacht kommt. Und das ist ja irgendwie ganz cool, finde ich. Also irgendwo, also das passt auf jeden Fall. Spielerisch. Ich erlaube mir jetzt gerade keine Einschätzung. Ne? Und vielleicht ist das auch gar nicht so notwendig. Vielleicht geht das eben, und so war es ja letzte Saison zu Beginn auch, erstmal nur über die Geschlossenheit, über die Mentalität, über die Leidenschaft, über diesen absoluten Willen, über diese Einsatzbereitschaft. Und das machen die und das bringen die und das fühlt sich gut an. So Leute, ich wollte eigentlich echt eine kurze Einschätzung machen, 20 Minuten. Jetzt sind es schon wieder 30 Minuten geworden. Egal. Finde, das lohnt sich. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da Meinung zu habt. Dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Was anderes ist momentan noch nicht möglich. Ich weiß, für viele von euch ist es leichter, wenn sie irgendwo auf irgendwelchen sozialen Netzwerken schnell einen Kommentar hinterlassen. Soweit bin ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal sein wird oder ob ich überhaupt will. Aber eine E-Mail geht ja auch. Also ihr erinnert euch noch. Ne? Das ist ähnlich wie Briefschreiben. Klar, ist schon uralt und haben eure Großeltern sogar noch gelernt. Aber ja, knappencast@mail.de. Gerne eure Einschätzung. So, das war's von mir. Ich würde der ganzen Sache, wenn ich eine Note geben müsste, für den Saisonstart, eine 3 geben. Erstmal so vom Gesamtergebnis. Also es befriedigt, ja, es ist befriedigend, wie der Auftritt ist, wie das Gesicht der Mannschaft ist, wie das Bild sich darstellt, alle zusammen. Vom Vorstand angefangen bis nach unten zu den Spielern. Und ja, aber die, sagen wir mal, also, da gibt es eigentlich eine 2 für, aber es gibt halt eben dann so Abzüge, wenn man jetzt so die Ergebnisse allein betrachtet, auch wenn wir da nicht mehr erwarten konnten, aber wäre natürlich schöner gewesen, hätte die Note nach oben gebracht. Die Seele ist auf jeden Fall, wird geachtet. Und das finde ich das Allerwichtigste. So kann es weitergehen. Ich bin guter Dinge. Sehr gespannt aufs nächste Spiel. Mal schauen, ob wir den Schwung da mitnehmen können. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich wieder einen Gast habe, der mich unterstützt und ich nicht mich in meinen Monologen verlieren muss. Lasst mir, wie gesagt, gerne eure E-Mails da, gerade so in Bezug auf diese Schiedsrichterkacke und so diese Psychologismen, über diese Ungerechtigkeit, warum können Spieler damit nicht besser umgehen und tragen das irgendwie das ganze Spiel mit sich rum und verlieren dadurch Energie und natürlich auch meine kurze Einschätzung zum Kader und was wir bisher gesehen haben. Insgesamt aber ein dickes, blau-weißes Herz, wir sind am richtigen Weg und wir halten schön zusammen. Und das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche euch was, Glück auf, bis bald.
Knappencast. Wo ich gekommen bin nach Schalke und die erste Jahre, ich dachte, dieser Mann kann alles.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.